Im Jahre 1892 wütete in Hamburg die Cholera. Der Tod mähte in jenen Tag die Menschen weg wie das Gras. Eines Tages machte der verstorbene Hauptpastor Fährmann in einer Cholera-Baracke in einen Besuch. Er fand dort einen mit dem Tod kämpfenden Dunkelhäutigen. Diesen fragte er, hast du auch die Gewissheit der Vergebung deiner Sünden? Der Schwarze antwortete, was weiß ich? Dann kam der Pastor an das Lager eines anderen jungen Mannes. Auch diesen fragte er, haben Sie die Vergebung Ihrer Sünden und wissen Sie, dass Sie bei Gott in Gnaden sind? Der junge Mann antwortete freudig, ganz gewiss. Wir haben in den letzten paar Wochen das Thema Fremdlinge auf Erden betrachtet, was es bedeutet, ein Fremdling auf Erde zu sein. Ein Fremdling ist jemand, der für einen anderen Ort, für eine andere Zeit lebt. Und vor allem bezieht sich auf die Verheißungen Gottes. Die Fremdlinge, Abraham, hatte die Verheißungen Gottes wahrgenommen und danach gelebt. Und deswegen hatte er wie ein Fremdling leben können. Und so war die Anwendung zum Schluss eine von den Anwendungen. Wir müssen die Verheißungen Gottes kennen und wahrnehmen. Was sind seine Verheißungen? So, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber wir werden eine Serie anfangen über die Verheißungen Gottes. Verheißungen, die wir auch kennen. Verheißungen, die du seit der Kindheit, seit deiner Bekehrung kennst. Aber ich möchte wirklich da verbleiben und diese Verheißungen tief in uns Wurzeln schlagen lassen, dass wir dann in dieser Hoffnung leben, diese Zuversicht aus Fremdlinge auf Erden. Mein Glaube ist nur so stabil wie mein Verständnis und mein Vertrauen in die Verheißungen Gottes. Wir können was glauben, theoretisch, aber wenn ich nicht verstehe, was Gottes Verheißungen sind, wenn ich nicht vertraue auf seine Verheißungen, dann ist mein Glaube nur toter Glaube. Und deswegen, wir sind überzeugt, es ist in Kontakt mit Gottes Wort zu sein, dass Gott redet durch sein Wort, dass wir dann im Glauben gestärkt werden in unserer Zuversicht. Und wollen wir dann heute mit der ersten Verheißung, die mir gekommen ist, eine, die wichtig ist. Wenn wir in Unglauben leben, ist es oft, weil es uns so bewusst ist, dass wir Sünder sind, dass wir gesündigt haben. Und wir ziehen uns dann manchmal von dem Herrn zurück, weil wir wissen, wir haben seine Gnade nicht verdient. Und das ist in einem Sinn richtig, dass wir das wahrnehmen. Aber es ist die Frage, sollten wir uns zurückziehen, weil wir Sünder sind? Und deswegen ist die erste Verheißung, die wir betrachten möchten, ist Verheißung in Psalm 103, Vers 12. Aber viele Stellen werden wir betrachten. Und zwar die Verheißung, dass meine Sünden, alle meine Sünden, mir vergeben sind. Alle meine Sünden sind mir vergeben. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. So eine Verheißung ist uns klar. Wenn jemand dich fragen würde, würde sagen, ja, ich weiß das. Aber es ist mir bewusst worden, ob ich das wirklich lebe, ob ich wirklich in diesem Zuversicht lebe, dass meine Sünden, alle meine Sünden vergeben sind. ist eine ganz andere Frage. Psalm 103, dann wollen wir aufschlagen, aber wir werden einigen Stellen auch auf dem PowerPoint sehen, weil es war, ich fühlte mich ein bisschen, als ich da angefangen hatte mit dieser Verheißung, wie wenn du etwas in deinem Computer machst, in deinem Rechner, und dann kommt so viele Input auf einmal, dann dein Rechner crasht, ne? Und das, du siehst nicht mehr, das, ja. Und so war ich, als ich angefangen habe, da das auszuschöpfen, die Stellen, es ist wie ein Crash. So viele, ich bin fast ertrunken in den Zusagen. Und ich habe festgestellt, hoppla, das ist nicht nur ein Thema in der Bibel, das ist ein Hauptthema der Bibel. Vergebung, alle meine Sünde. Ich denke, Gott möchte, dass wir hier verbleiben und Zeit verbringen, weil er so viel darüber gesagt hat. Und zuerst mal wollen wir anfangen, was ist Vergebung? Und hier steht die Stelle in Psalm 103. Er sagt am Anfang, Vers 3, preise den Herrn, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten. Vers 11, denn so hoch der Himmel ist über die Erde, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Und es gibt einige Worte im Hebräisch, im Alten Testament und Griechisch im Neuen Testament für das, für den Prinzip oder Idee von Vergebung. Aber ich bringe die alle zusammen ein bisschen und zwar als allgemeine Definition. Es hat mit Loslassen zu tun, Entlasten, sich von etwas oder jemandem scheiden lassen. Es wird so verwendet. Etwas tragen für dich. In Lukas 6 steht es, lass los und ihr werdet losgelassen werden in dem Zusammenhang. Die Bibel spricht von das Wort, wird das Wort Begriff benutzt in anderen Umständen, dass jemand selbst seine Schuld tragen muss, der gesündigt hat. Aber dass auch ein Priester die Sünde, die Schuld für das Volk trug. So ist das Wort tragen. Wir sprechen von einem Last. Ich habe fast mit einem, wir haben Caleb einen großen Rucksack, Wanderrucksack gegeben, geschenkt, seinen Geburtstag. Ich habe fast das vollgeladen und das hier vorne getragen, den ganzen Gottesdienst. Nur als Beispiel, dass wir verstehen, wir sprechen von einem Last, der auf unseren Schultern lag, bevor wir zum Glauben gekommen sind. Die Last der Sünde. Und das Wort Vergebung bedeutet, dass die Last dann für mich tragen und nehmen. So ist die Frage, wie wichtig ist Vergebung für ein Thema? Wie wichtig war das? Definition. Wie wichtig ist dann das Thema Vergebung? Psalm 103, Vers 3 sagt, er vergibt alle deine Sünden. Wichtig ist die Vergebung der Sünde, weil die Sünde allen Menschen betrifft. Gibt es einen Menschen auf Erde, der lebt und nicht sündigt? Die Antwort ist nein, es gibt keinen. Wenn sie gegen dich sündigen, sagt 2. Chronik, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Das ist 2. Chronik 6, Vers 36. Wir kennen die Stelle in Römer 6, Vers 23 oder 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollten. Römer 3 sagt einiges da und das können wir aufschlagen und das betrachten. Er zitiert aus dem Alten Testament. Römer 3, er argumentiert eigentlich, dass Juden und Griechen beiden die Gerechtfertigung in Jesus brauchen. Und dann sagt Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Dass keiner, der Gutes tut, das auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Viperngift ist in ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf keinen Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht vor ihren Augen. Das ist unser Stand als Menschen. Es ist leicht zu sagen, ja, die Menschen sind so, die bis 3 Uhr morgens in der Kneipe waren gestern Abend. Oder die böse Sachen machen. Aber Paulus sagt hier, betont, alle sind in diesem geistlichen Stand. Keine Ausnahmen. Deswegen ist die Vergebung der Sünde absolut wichtig zu betrachten. Wir sind durchseucht mit Sünde. Wichtig ist auch, gegen wen wir gesündigt haben. Wir sprechen von Vergebung der Sünde. Eigentlich das erste Teil der Predigt geht um Sünde, weil ich stelle fest, wenn wir nicht verstehen, wie schlimm unsere Sünde ist, werden wir auch nicht verstehen, wie wichtig und kostbar die Vergebung ist. Vergebung ist dann nur ein Wohlfühl. Schön. Er schaut einfach weg. Aber so ist Sünde nicht. Wir haben gegen Gott gesündigt. Wir müssen ein klares Verständnis für Sünde haben. In unserer Welt, das Wort Sünde ist verschwommen. Jeder definiert es, wie er will. Einer findet Sünde, das schlimmste Sünde ist, Plastiktüte aus dem Fenster zu schmeißen. Klar, das soll man nicht machen. Okay? Aber ist das die schlimmste Sünde? Die Bibel sagt, Sünde ist alles, was gegen Gott ist. Psalm 51 sagt David, nachdem er gesündigt hat, ich erkenne meine Missetaten, meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Also er hat auch gegen diese Frau gesündigt. Aber letztendlich war es gegen Gott. Ich komme dazu gleich. Mit Menschen und Sünde. Das heißt, wir können gegen Gott sündigen, wir sündigen gegen sein Gesetz, weil das offenbart, wer er ist. Wir sündigen nicht. Es steht nie in der Bibel, dass wir sündigen gegen der Erde, gegen Objekte. Es ist Sünde gegen Gott oder Sünde gegen Menschen. Okay? Wenn wir Plastiktüte aus dem Fenster schmeißen, es ist Sünde gegen Gott in dem Sinn, dass wir selbstsüchtig waren, weil dass wir seine Erde dann nicht darauf aufpassen. Und es ja, denke ich nur an mich. Okay? Eine andere wird dann das aufräumen müssen. Okay? Es ist nicht Sünde gegen die Erde. Okay? Dass wir klar verstehen, Sünde ist gegen Gott, was sie getan haben. Gott betont das. Josef hat gesagt, als die Frau von Potiphar mit ihm Ehebruch begehen wollte, wie kann ich dieses tun und gegen Gott sündigen? Wir können aber auch gegen Menschen sündigen. Und das ist letztendlich auch Sünde gegen Gott, hat David betont. Aber die Bibel sagt auch klare Worte, dass wir auch gegen Menschen sündigen. 1. Samuel 19, König Saul sündigte gegen David, gegen unschuldigen Blut hat er gesündigt. Das heißt, du kannst gegen Menschen sündigen. Die Bibel sagt das klar und deutlich. Matthäus 18, Vers 28, steht nicht. Matthäus 18, Vers 28, trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Er hat gegen mich gesündigt, soll ich ihm vergeben? Okay? Wir brauchen Vergebung mit Menschen, mit Menschen. Und die Bibel erklärt, warum. Jakobus sagt, dass wir fluchen, er spricht von Das ist natürlich böse. Die Zunge kann keiner der Mensch bändigen. Sie ist ein unstetes Übel vor tödliches Gift. Mit ihr, mit der Zunge, preisen wir den Herrn und Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen. Achtung, fluchen wir Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Warum ist es schlecht, dass wir Menschen fluchen? Weil sie in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Deswegen ist es böse. Deswegen Sünde ist gegen Gott und gegen unsere Mitmenschen. Das ist genau das, was Jesus sagt mit dem Hauptgebot. Du sollst den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Okay? Unsere Mitmenschen. Dass wir klar Vergebung verstehen, müssen wir klar Sünde verstehen, wovon wir gerettet werden müssen und Vergebung brauchen. Drittens, wichtig, wegen der Konsequenzen. Ohne Vergebung, was sind die Konsequenzen? Die Strafe der Sünde, Zitat hier, gegen Gott, die Strafe der Sünde gegen Gott muss bezahlt werden. Volle Zufriedenstellung muss stattfinden, bevor Vergebung durchgeführt wird. Das verlangt Gottes Heiligkeit, Gott in seinem Charakter. Die Sünde muss bestraft werden. Hesekiel 18, eine Stelle, die eigentlich die Sünde der Väter spricht, okay? Wird ein Sohn für den Sünde des Vaters sterben, ist die Frage. Hesekiel 18, Vers 20, der Stelle steht nicht. Hesekiel 18, 20 sagt, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Prediger 11 sagt, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz gute Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Habakuk sagt er, Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Prediger 12 sagt, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Die Konsequenzen für Sünde sind echt. Und sie kommen. Die sind konkret und sie sind in der Bibel klar. Die Warnung steht klar für uns. 5. Mose 30. Wenn aber dein Herz sich abwendet, sagte Israel, und du nicht gehorchst und du dich verführen lässt und dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, dann kündige ich heute an, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Gott muss die Sünde bestrafen. Es gibt Konsequenzen. Ich hoffe, wir überzeugt sind, dass Vergebung nicht nur schön ist, nett ist, sondern lebensnotwendig ist. Und müssen wir klar verstehen, dass es so ist. Und wenn das so ist, wie die Bibel das beschreibt, wir alle sind Sünder. Dass wir alle Sünder sind, alle böse sind, ich weiß nicht, was man hier machen kann. Sorry. Sollen wir das ausschalten wieder an? Ich will euch nicht, das ganze System macht das. Vielleicht es ausschalten. Erst. Es tut mir leid, wir uns nicht zum Kopfschmerzen verursachen hier. Vielleicht einfach. Es ist vorne und hinten beide. Danke. Ja. Lassen Sie so lassen. Paulus hat auch keinen Beamer gehabt. Ne? Brauchen wir auch nicht. Also, wenn ihr weiterhören könntet, danke, Walter. Also der Hurrikan, der gerade in Amerika, Mexiko dann verwüstet hat. Genau, gab ein tropischer Sturm und untergestuft, aber dann viel Gefahr von Überschwemmungen. Und die Beamten posteten die folgende Nachricht an allen Bürgern der tiefgelegenen Städte. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, sich entschieden haben, nicht zu evakuieren, Bitte schreiben Sie Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und wichtige Informationen auf Ihren Arm oder Ihren Bein mit einem Edding, damit Sie identifiziert und Ihre Familie benachrichtigt werden kann. Das war die offizielle Nachricht, wenn du nicht evakuierst. Als Beispiel ist mir in den Sinn gekommen, so ist es für uns ohne Vergebung. Es ist nicht so, sie waren sicher, aber wir wissen, ja, okay, vielleicht werde ich trotzdem Glück haben und überleben. Also sie können falsch liegen, ne? Sie können übertreiben, sie wollten uns nur ein bisschen Angst machen, keine Ahnung. Aber was wir hier in der Bibel lesen, ist nicht von Menschen, sondern es ist von Gott. Das heißt, Gericht ist nicht nur, pass auf, es könnte kommen. Gericht, liebe Leute, ist sicher für Sünder. Weil Gott Sünde richten muss. So schlimm ist die Lage. Was ist dann die Verheißung der Vergebung? Psalm 103, Vers 3 sagt, preise den Herrn meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vers 3, der da vergibt alle deine Sünde. Die Sünde ist so schlimm, aber wir haben mit einem Gott zu tun, der auch wenn er Sünde richten muss, er will vergeben, uns unsere Sünden vergeben. Das ist in seinem Herzen, in seinem Charakter. Jeremia 33 sagte zu seinem Volk, und das Jeremia ist voll von Gericht und Vorwürfe gegen seinem Volk, aber dann sagt er zu seinem Volk, ich werde sie reinigen von aller ihrer Schuld, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde alle ihre Verschuldungen vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und durch sie mit mir gebrochen haben. Das ist die Prophezeiung, die noch nicht in Erfüllung gekommen ist. Aber das wird er mit seinem Volk machen. Und sie werden durch den Glauben an ihren Messias, werden sie das erleben. Er vergibt alle deine Sünden. Das Wort alle steht da. Das ist wichtig. Verheißung, in dieser Verheißung, Gott vergibt dir alle deine Verheißungen. Das ist wie groß der Hurrikan ist. Was ist die Verheißung der Vergebung? Er vergibt alle deine Sünde. Jeremia 31, Vers 34, in Bezug auf den neuen Bund, den er mit Israel machte. Okay, wir kriegen den Segen von dem neuen Bund, aber der neue Bund wurde mit Israel erst gemacht. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr denken. Jeremia 33, 8, wie ich vorher gelesen habe, ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Ich werde alle ihre Verschuldungen vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und durch die sie mit mir gebrochen haben. All ihre Schuld, alle ihre Verschuldungen. Welche Sünde sind die? Die Sünde, die wir nur schon begangen haben? Und da musste ich es wieder, immer wieder neu machen. Er sagte, alle. Als Jesus am Kreuz hing, die Bibel sagt, jetzt sind wir im Neuen Testament, können es erleuchten, das, was wir es auspacken, was wir in Psalm 103 sehen. Er hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Welche Sünde hat er nur für die Menschen, die in der Vergangenheit gesündigt hatten? Die Bibel erklärt uns, dass er für alle Sünde der Welt, Vergangenheit und auch zukünftig, gestorben ist. Die Menschen im Alten Bund, im Alten Testament, haben darauf gefreut, zukünftig wird er kommen, der für unsere Sünden stirbt. Aber jetzt können wir in die Vergangenheit schauen. Er kennt dich und er kennt deine Sünden. Und Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers geht hier um Versöhnung mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 21. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wie ist das möglich? Weil er Sünde richtet. Den, der Sünde nicht kannte, Jesus, hat Gott dem Vater, für uns zur Sünde gemacht. Er wurde Sünde gemacht. Er, der vollkommene Sohn Gottes. Das heißt, welche Sünde? Alle unsere Sünde. Und wir denken, ich auch, ich erwische mich gerade, wir denken an, nur an den Taten, okay? die feste Sachen. Okay? Aber Geschwister, wir müssen klar sein, es geht auch, Sünde ist auch unsere Einstellung. Eine sündhafte Einstellung, einen beklagenden Geist, eine undankbare Haltung, eine Bitterkeit, eine, ja, die nach dem Gelüste gehen, Neid, Unzufriedenheit. Wir denken eher eine große Sünde, okay? Was wir denken, okay? Gott sieht das alles. Wir alle stehen bloßgestellt vor dem, mit dem wir zu tun haben. Und wir alle stehen in seinem vollen Licht. Man muss nur das Beispiel nehmen, es klingt grausam, aber wenn ihr alle auf dem Beamer sehen würdet, meine Gedanken diese Woche. Und umgekehrt, wenn wir auf dem Beamer sehen würden, alle deine Gedanken diese Woche. Wäre das in Ordnung? Aber diese Gedanken sind in Gottes Augen wie ein riesiger Beamer vor Augen. Er sieht jede Absicht, jede rebellische, aufrührerische, unreinen, gottlosen Gedanken, die du hattest. Wenn David, als David sagte diese Worte, David, der mehrere Frauen hatte, der Mann, Hände voller Blut waren, Gewalt, der einen Mann tötete, um seine Frau zu nehmen. Er sagt, ich preise den Herrn, der vergibt alle deine Sünde und alle meine Sünde. Psalm 103, Vers 12 sagte das andersrum. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Er entfernt unsere Sünden von uns. Das ist mir neu. Ich habe nie überlegt. Also Vergebung ist eine Sache. Vor Gericht stehen und die Schuld wurde einfach geklärt. Okay? Du bist unschuldig geklärt. Vergeben. Die Sünde sind dir vergeben. Aber sagt ihr, die Sünde ist entfernt von uns, unser Vergehen. Warum ist das wichtig, dass das entfernt von uns Osten von Westen, also diese Sünde entfernt von uns? Also, warum muss die Sünde entfernt? Die Sünde tötet uns. Die Sünde zerstört uns. Macht uns von innen nach außen kaputt. Es gibt Sünde, wenn du Statistiken anschaust, Menschen, die in perverse Sünde leben. Die Statistiken sagen, die Suizidrate bei denen ist rasant hoch. Vielleicht mal 30-40%, ich habe den Nummer nicht im Kopf, aber im Vergleich ist es unglaublich hoch. Okay. Warum? Weil Sünde den Menschen kaputt macht. Innerlich. Ich habe es neulich gelesen von Homosexualität, dass Menschen, dass es eine psychische Krankung und viele darunter leiden. Und dann war es sofort, nee, es war die Menschen nicht freundlich mit ihnen umgehen. Das Problem ist, wenn du in Norwegen schaust zum Beispiel, in Skandinavien, wo die Menschen absolut am besten aufgehoben werden mit ihrem Lebensstil, ist die Suizidrate genauso hoch, wenn nicht höher. Okay. Es geht nicht um Diskriminierung. Es geht um Sünde, die uns absolut kaputt macht. Und es sagte, diese Sünde muss entfernt sein. Es ist wie Radioaktivität, das du in deinem Person trägst. Es muss raus, es muss weg. Wie ein Krebs. Du musst es rausschneiden. Es kann nicht bleiben. Er entfernt von uns unsere Sünden. Das ist die Liebe Gottes. Wir denken, ja, wenn wir über Sünde predigen, das ist lieblos. Nein, im Gegenteil, dass wir über Sünde, es ist, weil wir wissen, dass uns klarstellen, Gott sagt, hey, das macht dich kaputt. Schau, wie unsere Welt ist. Ist wegen Sünde. Gott hat die Welt nicht so geschaffen. Er entfernt von uns die Sünde, so weit im Osten ist von Westen. Warum hat er nicht, warum sagt er nicht von Norden bis Süden? Also wenn du nördlich gehst, wenn es im Norden bis Süden, irgendwann kommst du wieder nach Süden, weil es der Nordpol und Südpol. Osten und Westen, es hört nicht auf. So entfernt ist unsere Sünde von uns, von Osten. Also unglaublich, Gott wusste das, okay? Das haben die damals nicht gewusst. Aber wir wissen das jetzt. Gott hat bewusst gesagt, im Westen von Osten ist so entfernt unsere Sünden von uns. Andere Verheißung in Micha 7, Vers 19, so ähnlich hat er so gesagt. Micha 7, Vers 19. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Er spricht hier zu seinem Volk Israel wieder. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das Wort werfen, wie er große Steine auf die Amoritern geworfen hat für Josua und das Volk, so macht er mit unseren Sünden in dem tiefsten Meer. Es ist weg. Das ist eine Verheißung. Glaubst du das? Aber ein Beispiel. Als ich Kind war, wir haben auf dem Land gewohnt und dann haben wir festgestellt, es gab eine Mülldeponie, riesigen, wo das Müll für den ganzen Landkreis kommt. Gleich 200 Metern hinter unserem Haus hat es angefangen. Schöner Spielplatz für uns Kinder, bis es aufgemacht wurde. Aber genau, das ist eine Mülldeponie in Amerika. Schön, gell? Also, Amerika ist bekannt, macht krass viel mehr Müll aus der ganzen Welt zusammengestellt. Also dafür sind wir berühmt. Okay, Mülldeponie. Als Kind sind wir dann manchmal, wir hatten keinen Müllabfuhr, mussten wir dann das holen, haben das mal verbrannt, mal das genommen und zu der Mülldeponie gebracht. Und als wir das gemacht haben, es gab so wie eine Klüfte hinten. Du musst mit dem Anhänger ganz nah bis zu diesem Erdeklüfte kommen. Und dann könntest du unterschauen, sprechen von, ja, ich möchte das nicht übertreiben. Für ein Kind war das mindestens 10 Meter hoch. Es könnte sein, dass es nur 7 oder 8 Meter tief war. Also könntest du nur unterschauen. Okay. Und dann haben wir dann Müll genommen und wegschmeißen wollen. Wird nicht sortiert in Amerika. Okay. Schande, Schande. Okay. Haben sie dann es genommen, was auch immer. Geräte und schmeißen das in die Deponie, okay? Und es hat Spaß gemacht, wenn du ein großes Gerät hast, ein Rasenmäher oder so, und dann geht's runter. Es ist weg. Man kann sagen, oh, das wollte ich wieder haben. Okay? Es ist weg. In dem tiefsten Mülldeponie. Okay? Mit einem Bagger dann begraben. Weg. Ah, wie wird das Gerät wieder finden, irgendwo da unten? Nein. Da Das ist, was Gott uns sagt. Das ist, was mit deinen Sünden geschehen ist. Es ist weg. Er denkt nicht mehr daran. Man sagt, Gott hat keine Gedächtnisprobleme. Doch, er hat bewusst, denkt nicht mehr an deine Sünden. Das ist dein Gott. Er holt es nicht wieder hoch. Sagt, naja, aber da hast du das und das gemacht. Er sagte, der vergibt alle deine Vergehen. Ich möchte uns fragen, glaubst du das wirklich? Dass es in der tiefsten Mülldeponie ist und dass es im Vergleich zu dem tiefsten des Meeres gar nichts. Und dass Gott nicht darunter geht mit einem U-Boot und das wieder hochholt und vor Augen bringt, zu sagen, ja, das ist, was für ein Mensch du bist. Leben wir in der Vergebung. Liebe Geschwister, so ein Vergeben ist nur durch das Kreuz möglich. Ein Zitat von einem: Barmherzigkeit gegenüber den Schuldigen ist Grausamkeit gegenüber den Unschuldigen. Wenn wir das hören, vielleicht ist unser Problem, naja, aber es muss geschehen, das Gericht. Weil Barmherzigkeit zu Schuldigen ist Grausamkeit gegenüber den Unschuldigen. Das muss, wir haben in uns diesem Gerechtigkeitsgefühl. Und deswegen ist das Kreuz absolut möglich. So eine Vergebung ist nur durch das Kreuz möglich. Im Alten Testament wieder, Jesaja 53. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen. Unser aller Schuld. Im Voraus. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Alle Sünde der Welt. Wie ist das möglich? Weil Gerechtigkeit muss stattfinden. Lukas 24 sagt Jesus kurz vor seinem Tod, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinen Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen. Vergebung ist durch das Kreuz. Kolosser 2 sagt es am besten. Euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, das wie so war es ohne Jesus, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem, wie hat er das gemacht? Er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wie? Vergebung ist nicht nur Augen zudrücken. Das ist, wie Menschen machen, naja, schau weg, einfach locker sein. Gott ist nicht locker. Gott ist nicht leichtfertig mit Sünde. Er muss die Sünde strafen. Nein, er hat den Schuldsein gegen uns gelöscht. Es ist so viel besser als nur ein Wohlgefühl. Okay, schön war es, zudrücken. Nein, er hat den Schuldschein gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Es ist keine nur Theorie, dass Gott das wegschafft, er vergibt die Sünde, weil er Liebe ist. Nein, er hat deine Sünde in seinem Sohn bestraft. Und es wurde an dem Kreuz durch seinem Leib genagelt. Römer 6 sagt, dass der Leib der Sünde ist mit ihm mitgekreuzigt worden. Der Leib der Sünde, das heißt, wie du warst. Alle deine Sünden, die du begangen hast, auch die Sünde, die du begehen wirst, wurde in seinem Leib genagelt, mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben. Es ist Tatsache. Und wenn du auferstanden bist, ist du in seinem Leben auferstanden. Die Verheißung steht, der vergibt alle deine Sünden. Wenn unser größtes Bedürfnis, sagt einer, Zitat, wenn unser größtes Bedürfnis die Information gewesen wäre, hätte Gott uns einen Lehrer geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis die Technologie gewesen wäre, hätte uns Gott uns einen Wissenschaftler gesandt. Wenn unser größtes Bedürfnis Geld gewesen wäre, hätte Gott uns einen Wirtschaftswissenschaftler geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis Vergnügen gewesen wäre, hätte Gott uns einen Unterhaltungskünstler geschickt. Aber unser größtes Bedürfnis war Vergebung. Also schickte Gott uns einen Retter. Schwester, wir müssen zu Ende bringen. Wie kann ich sicher sein, dass ich absolute Vergebung habe? Bist du sicher? Ein paar Stellen zum Schluss. Wie kann ich sicherstellen, dass ich totale Vergebung bekommen habe? Römer 4 sagt, glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Wenn du heute sterben würdest, wie diese Lehrerin, die vor 2 Wochen gestorben ist, wenn du vor dem Gott der ganzen Erde stehst, wird er dir Sünde zurechnen. Pass auf, du brauchst nur einen. Und du hast dann die ewige Hölle verdient, weil du gegen einen heiligen Gott gesündigt hast. Wichtig, dass alle deine Sünden vergeben sind, dir vergeben wurden. Wie kannst du sicher sein? Römer 4 sagt, dem, der nicht Werke tut, du kannst durch deine Werke und Guttun das nicht ausgleichen. Vergiss es. Selbst deine guten Taten sind Sünde. Dem, der nicht Werke tut, sondern an dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Glückselig, die dir den Gesetz durch Gott vergeben und dir den Sünden bedeckt sind. Es ist durch den Glauben, dass du diese Vergebung hast. Wie weiß ich, ob mir alle meine Sünden vergeben sind? Erstens, nehme es wahr, was Gott über dich und deine Sünde sagt. Du musst klar vor Augen haben und ins Auge schauen, wie schlimm deine Sünde ist. Wenn es uns nicht klar ist, dass deine Sünde so schlimm ist, dann werden wir auch nicht die Vergebung haben wollen. Weil wir denken, naja, es wird schon. Nein, es ist so böse. Ich versuche haben klarzustellen von Gottes Wort. Psalm 51, denn ich erkenne meine Vergehen, sagt David. Meine Sünde ist stets vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behältest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Das soll Jesaja stehen. Wir sind alle wie ein Unreiner geworden und all unsere Vergehungen, unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Das heißt, deine guten Taten sind nur befleckte Kleiden. Nehme es wahr, was Gott über dich und deine Sünde sagt. Zweitens, gestehe deine Schuld ein. Sei traurig darüber. Wir müssen klar sein, dass es gegen Gott war. Und gestehe ein, dass es so war. Jakobus 4 sagt es am besten. Haben die Zeit nicht, das Ganze zu lesen. Aber unterwerft euch nun Gott, widersteht aber den Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütige. Führt euch euer Elend und trauert und weint. Es geht nicht hier um eine künstliche Motionen hochbringen, aber das ist vor Augen, ist, dass wir gegen unseren liebenden Gott gesündigt haben. Gestehe ein, dass du schuldig bist. Drittens, bereit sein, dich von der Sünde zu verabschieden. Es ist wichtig, wir wollen manchmal Vergebung zwar von den Konsequenzen, aber von der Sünde selber nicht unbedingt. Okay? Wir wollen das halten. Dann gibt es keine Vergebung. Okay, das verstehen wir in menschlichen Beziehungen auch. wenn es da böse Sachen passiert ist und jemand kommt und sagt, ja, ich möchte mich entschuldigen. Okay, da sagen wir so, jemand hat dich geschlagen. Okay? Und wirklich, oder sagen wir, was geklaut von dir, 1000 Euro. Und dann kommen sie auf dich zu und sagen, ich muss mit dir reden, muss mich entschuldigen, dass ich dich geschubst habe. Und wenn ich Geld von dir gestohlen habe, es tut mir leid. Du sagst, ja, Vergebung findet statt. Schön. Na, etwas fehlt. Erstens, er ist nicht bereit einzugestehen, dass er gesündigt hat. Okay. Er sagt was anderes, ich habe dich geschubst, statt ich habe was geklaut. Okay. Und zweitens, er ist nicht sich bereit, von der Sünde zu verabschieden. Und wenn er wirklich bereit ist, sich von der Sünde zu verabschieden, was wird er machen? Er sagt, ich gebe das Geld zurück. Okay, ich gebe dir das. Okay, was hat Zacchaeus gemacht? Er hat, ich glaube, vierfach zurückbezahlt, war bereit. Jeder, von denen er geklaut hat. Okay. Das heißt, sich von der Sünde verabschieden, nicht, okay, ich will Freiheit von den Konsequenzen haben, aber ich will das wieder machen. Ich will das schon in der Nähe haben, dass ich wieder zugreifen kann, die Sünde. Okay. Dann wird Vergebung nicht da sein, nicht kommen. Weil wir nicht bereit sind, uns von der Sünde verabschieden. Das spricht hier nicht von Werke, das spricht hier von einer Herzenseinstellung. Ich will von meinen Sünden befreit sein. Ich will nicht in meine Sünde weiterleben. Bekenne es, deine Sünden vor Gott. Auch manchmal hilft es laut vor Gott oder mit einem anderen das zu machen. Es gibt eine Stelle in Jakobus, das sagt, mit einem Bruder über die Sünde bekennen. Das auch hat eine gewisse, Hilfe für uns, eine Verantwortung, wenn wir mit einem anderen unsere Sünde bekennen. Sprüche 28, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Und wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Betrügst du dich selbst mit deinen Sünden? Bekenne aber die Sünde, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Er vergibt alle deine Vergehungen. Bereit sein, die Konsequenzen deiner Sünde zu tragen. Manchmal gibt es Konsequenzen im Leben. Wie Paulus David sagte, du hast Recht, mich zu strafen. Das auch zu bekennen, nicht bereit zu nehmen, wenn es Konsequenzen gibt. Wenn wir kommen wirklich am Ende von uns selber in der Verzweiflung, ist es uns egal, was zu Konsequenzen kommen. Wir wollten ins Reine leben. Punkt. Egal, was es kostet. Im Reinen mit unserem Gott, im Reinen mit unserem Nächsten. Also, die Zeit ist spät, aber ich möchte uns fragen, möchten wir in dieser Vergebung leben? Haben wir Herzen, die nicht in dieser Sünde leben wollen? Wollten wir Vergebung haben zwar, aber die Sünde weitermachen? Das ist keine Vergebung. Vergebung ist losgelassen von unseren Sünden, dass wir in seiner Freiheit leben. Für ihn und frei von der Sünde. Und diese Verheißung brauchen wir zu hören. Alle unsere Sünden vergibt er. Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele. Der, der vergibt alle deine Sünde, der, der heilt alle deine Krankheiten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wenn du heute Morgen nicht sicher bist, dass du Vergebung deiner Schuld bekommen habe, bitte sprich mit jemandem heute. Mach das fest heute. Die Ewigkeit kommt schnell. Der Hurrikan kommt. Und wenn du nicht mit Gott versöhnt bist, dann steht die Ewigkeit vor. Aber du hast mit einem Gott zu tun, der sagt, ich bin bereit, dir alle deine Sünden zu vergeben. Bist du bereit, frei von deiner Sünde zu leben? Lass mich in deinem Herzen rein. Ich stehe vor der Tür, klopfe an. Mach die Tür auf. Ja, er wird deine ganze Sünde sehen. Bekenne das. Einfach so. Wir sprechen ja nicht von jeder kleinen Pünktchen muss man bekennen. Okay? Das ist nicht so. Das findest du nie in der Schrift. Aber der Herr bringt das vor Augen, vor Herzen, was wichtig ist, was wir zu bekennen haben. Und das bringt uns in den Reinen. Und leb in seiner Freiheit. Und leb als Fremdling auf dieser Erde in den Freude für ihn. Wir beten. Herr Jesus, du bist so gut. Du bist so viel Geduld mit mir. Danke, Herr, dass du bereit bist, alle unsere Vergehungen zu vergeben, uns zu vergeben. Lass uns, Herr, gerne diese Freiheit leben, dass wir die Freude in dir wieder haben und in deinem Frieden. Amen.